Nummer 19, ja, genau. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dada Rajas Tamo Sava Kama Lobarayash Jaye Sevita Eta Anabhidam Sitam Satme Rasidati Tada Rajas Tamo Bhava Kama Lobarayash Rajaha in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Tamaha die Erscheinungsweise der Unwissenheit. Bhavaha die Situation. Kama Lust und materielle Wünsche. Lobha Verlangen. Adayaha andere. Cha und je, was immer sie sind. Cetaha, der Geist. Etai, durch diese. Anavidam, ohne beeinträchtigt zu werden. Stitam, gefestigt sein. Sattve, in der Erscheinungsweise der Tugend. Prasidati, wird auf diese Weise völlig zufriedengestellt. Übersetzung. Sobald der unwiderrufliche, liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft, Rajas, und Unwissenheit, Tamas, wie Lust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Erläuterung. Ein Lebewesen ist in seiner normalen, wesenseigenen Position völlig in spirituelle Glückseligkeit zufrieden. Dieser Daseinszustand wird Brahma-Bhuta oder Atmanandi genannt, das heißt die Stufe innerer Zufriedenheit. Der Zustand innerer Zufriedenheit ist nicht mit der Zufriedenheit des untätigen Narren zu vergleichen. Der untätige Narr befindet sich im Zustand törichter Unwissenheit, wohingegen der in sich selbst zufriedene Atmanandi transzendental zum materiellen Zustand des Daseins ist. Diese Stufe der Vollkommenheit erreicht man, sobald man unwiderruflich im hingebungsvollen Dienst gefestigt ist. Hingebungsvoller Dienst bedeutet nicht Untätigkeit, sondern die unbetrübte Tätigkeit der Seele. Die Tätigkeit der Seele wird durch den Kontakt mit der Materie getrübt. Und somit drücken sich die krankhaften Tätigkeiten in Form von Lust, Begierde, Verlangen, Untätigkeit, Dummheit und Schlaf aus. Die Wirkung von hingebungsvollem Dienst wird in der völligen Beseitigung dieser Folgen von Leidenschaft und Unwissenheit sichtbar. Der Gottgeweihte wird sofort in der Erscheinungsweise der Tugend gefestigt und macht weiteren Fortschritt bis zur Vasudeva-Ebene, der Stufe ungetrübter Sattva, Shuddha-Sattva-Stufe. Nur auf der Shuddha-Sattva-Stufe kann man Krishna durch reine Zuneigung fortwährend von Angesicht zu Angesicht sehen. Nochmal, nur auf der Shuddha-Sattva-Stufe, der Stufe gereinigter Tugend, kann man Krishna durch reine Zuneigung fortwährend von Angesicht zu Angesicht sehen. Ein Gottgeweihter befindet sich immer in der Erscheinungsweise der Tugend. Deshalb fügt er niemanden Schaden zu. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen richtet nur Schaden an, ganz gleich, wie gebildet er auch sein mag. Ein Gottgeweihter ist weder töricht noch leidenschaftlich. Die Menschen, die anderen Leid zufügen, wie auch diejenigen, die töricht oder leidenschaftlich sind, können keine Geweihten des Herrn sein, auch wenn sie sich durch äußeres Gehabe als Gottgeweihte ausgeben. Ein Gottgeweihter besitzt immer all die guten Eigenschaften Gottes. Das Ausmaß dieser Eigenschaft mag verschieden sein, doch die Qualität oder doch der Qualität nach sind es dieselben. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Sunyavari Paskatyade Shatane Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Tada rajastamo bhava kama lobara yashchaye chetaite anavidam stitam sattve prasidati. Übersetzung: Sobald der unwiderrufliche liebevolle Dienst im Herzen erwacht ist, weichen die Auswirkungen der Erscheinungsweisen der Leidenschaft, Rajas und Unwissenheit, Tamas, wie Lust, materielle Wünsche und Verlangen aus dem Herzen. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Es heißt, es gibt Glück für zwei Arten von Menschen. Der eine ist ein Narr, ein Dummkopf, der nicht sieht, was die Realität des materiellen Daseins ist. Solch ein Mensch kann in der Illusion leben, glücklich zu sein. Er wirkt dann glücklich und strahlend lächelnd. Die zweite Art von Person, die glücklich ist, ist derjenige, der in spiritueller Ekstase beschäftigt ist, der auf der transzendentalen Ebene ist. Solcher Mensch ist glücklich mit dem Unterschied, dass das Glück ist, was auf Realität beruht, und das andere Glück ist, was auf Illusion beruht. Doch es heißt, diejenigen, die dazwischen sind, die entweder nicht total dumm sind oder nicht trans auf der spirituellen Ebene, die leiden, so wie wir. Wie wir soll ich nicht sagen. Also denkt das nächste Mal dran, wenn ihr unglücklich seid. Es muss daran liegen, dass ihr nicht ganz unwissend seid, aber auch nicht ganz transzendental. So. Hier in diesem Text des Srimad Bhagavatams wird sich mit unserem Thema befasst, nämlich wie es möglich ist, durch die Erscheinungsweisen der Leidenschaft, die materielle Wünsche und so weiter verursacht, und auch die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die Trägheit und Schlaf verursacht, hinter sich zu lassen. Und der Vorgang, der hier erwähnt wird, ist ein Vorgang, den wir noch nicht in unserem Seminar behandelt haben. Dieser Vorgang ist der Vorgang des transzendentalen hingebungsvollen Dienstes. In unserem Seminar bisher haben wir darüber gesprochen, was wir tun können, um günstige Voraussetzungen zu schaffen für die Ausübung von transzendentalen Dienst. Wir haben gesagt, dass es wichtig ist für einen Devotee, die Erscheinungsweise der Tugend zu erreichen. Und es gibt drei Gründe dafür, warum wir uns bemühen sollten, die Erscheinungsweise der Tugend zu erlangen. Der Hauptgrund ist der, dass uns Tugend davon abhält, Torheiten zu begehen. Ein Mensch, der in der Erscheinungsweise der Tugend ist, kann entsprechend von Wissen handeln, während ein Mensch, der von Leidenschaft und Unwissenheit bedeckt wird, immer wieder aufgrund seiner Illusionen und materiellen Wünsche handelt. Nicht? Wir haben ein Beispiel gesagt, ein mag etwas klar sein, aber die Triebe sind so stark, sodass sie ein, oder sagen wir mal, die Dränge, so übersetzen wir das in unserer Vaishnava-Sprache, sind so stark, dass es uns immer wieder reinreißt. Das ist ein Schweizerdeutsch, das, was ich neu gelernt habe. Das reißt uns immer wieder rein. Der zweite Grund, warum es wichtig ist für uns, die Erscheinungsweise der Tugend zu entwickeln, ist, weil auf der Erscheinungsweise der Tugend die spirituellen Aktivitäten die größte Wirkung haben. Ihr habt es bestimmt gemerkt, wenn ihr müde seid, könnt ihr in einer Vorlesung sein und es hat keine Wirkung, die Vorlesung. Vielleicht eher die Wirkung, dass es einen komfortabel zu Bett bringt. Nicht? Also erst wenn wir in der Erscheinungsweise, oder wir können beim Chanten, sagen wir mal, wenn wir beim Chanten so rastlos sind und so runterrattern die Runden, dann wird das Chanten nicht so eine Wirkung haben. Wir haben gehört darüber, dass die neuen Arten des hingebungsvollen Dienstes in den Erscheinungsweisen ausgeführt werden können. Ist klar, wenn man so rastlos ist und von der Erscheinungsweise der Leidenschaft so umhergetrieben wird, dann kann man beim Chanten einfach nicht zuhören und dann hat es keine Wirkung. Das ist der zweite Grund, warum wir in die Erscheinungsweise der Tugend gehen. Spirituelle Tätigkeiten haben dann die größte Wirksamkeit. Lass uns noch kurz darüber nachdenken. Du machst einen total guten Samen haben von einem Kirschbaum. Einen wirklich guten Kirschbaumsamen, der einen edlen Baum hervorbringt. Wenn du den aber pflanzt in, sagen wir mal, einen sandigen Boden, so wird der Same sich doch nicht entfalten können. Nicht? Oder du machst eine total gute Speise haben, ein Sonntagsfest mit wirklich den auserlesensten Zubereitungen. Wenn du aber fiebrig bist, wenn dein Körper fiebrig ist, wird diese Speise nicht richtig aufgenommen werden. Und vielleicht sogar eine üble Wirkung hinterlassen. Nicht so? Der Vorgang des Krishna-Bewusstseins ist total nektarhaft und macht total ekstatisch sein. Aber wenn wir nicht die Bedingungen schaffen in uns, den richtigen Boden geben, nicht, und eine gesunde Stimmung, ein gesundes Gemüt, dann wirkt er nicht. Habt ihr schon mal gemerkt, manchmal ist es so, dass wir einfach den Boden nicht so geben können, nicht so bereitstellen können, und dann chanten wir und sind doch innerlich nicht zufrieden. Das ist ein Beispiel. So, der dritte Grund, warum es gut ist, die Erscheinungsweise der Tugend beizuhalten, weil wir in der Tugend stetig sein können. Seht mal, in der Erscheinungsweise der Tugend werden wir nicht von Leidenschaft und Unwissenheit
beeinflusst. Und was das bedeutet, ist, dass unser Geist und unsere Sinne kontrolliert sind. Man kann nur stetig sein, wenn der Geist kontrolliert bleibt. Ist es nicht so? Wenn jetzt zum Beispiel, man sieht es manchmal, ich habe manchmal die Devotees gesehen, die kommen in eine Vorlesung herein und der Geist, bumm, dann fällt ihm plötzlich ein, ach ja, und dann stehen sie schnell auf und gehen wieder raus. Und sieht man sie nach 2 Minuten wieder reinkommen, sich hinsetzen und plötzlich der Geist, ach ja, einen Anruf noch machen und dann stehen sie wieder auf und sind wieder draußen. Dann kommen sie wieder rein und dann schlafen sie ein. Das sind praktische Erlebnisse in unserer durchaus erlebnisreichen spirituellen Kultur des Krishna-Bewusstseins. Wenn der Geist und die Sinne nicht kontrolliert sind, ist es sehr, sehr schwierig, stetig zu sein. Oder sie wechseln die Farben ihrer Dhotis. Mal ist es rot, mal ist es, also es ist wie gesagt, orange oder Safran idealerweise, wenn es gut hinkommt mit der Färbung. Dann ist es weiß, dann ist es wieder Safran, dann ist es wieder weiß. Was denn nun? Entscheide dich. Das ist ganz wichtig. Der Geist und die Sinne können nur in der Erscheinungsweise der Tugend kontrolliert sein. So, das sind 3 Gründe. Ich möchte sie noch einmal zusammenfassen, dass die Devotees die Notizen sehen können, ob sie alle aufgenommen haben. Der erste Grund ist, das möchte ich eigentlich fragen, was ist der erste Grund, warum wir in der Erscheinungsweise der Tugend sein sollten? James. Ja, dass wir entsprechend von Wissen handeln können, nicht? Und somit von Torheiten abholen. Was ist der zweite Grund, warum wir in der Erscheinungsweise der Tugend sind? Severin, mit einem triumphierenden Schülerlächeln, also so wie ein Schüler in der Schule, beantwortest du das, ja. Ja, völlig richtig. Erinnert euch daran, wie gestern, glaube ich, oder was vorgestern, hatten wir aus einer Erläuterung von Srila Prabhupada gelesen, dass es tatsächlich spirituelle Aktivitäten gibt, wie Chanten und so, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft und auch Unwissenheit ausgeübt werden können. Und dann wirken sie natürlich nicht so, wie ein Same, der wirklich sehr gut sein, sehr edel sein mag, aber auf sandigen Boden kommt und dort sich nicht entfalten kann. Was ist der dritte Grund, warum wir in der Erscheinungsweise der Tugend sein sollten? Sisigonitai ki jai. Möchtest du sehen, was du meinst? Ja? Damit wir stetig sein können. Sehr wahr. Warum können wir stetig sein in der Erscheinungsweise der Tugend? Weil der Geist und die Sinne zufrieden sind und damit auch kontrolliert sind. Ganz wichtig, sonst wird man immer von dem Geist und dem Sinnen einfach, ein zweites Schweizerdeutsch, was ich gelernt habe, reingenommen. Das habe ich von Malini gelernt, dieses Wort. Nimmt einen der Geist und die Sinne rein. So, diese 3 Gründe sollten uns überzeugen, die Liste, die Shyamananda ausdrücken wird, zu leben und zu versuchen, in unser Leben einzubringen. Die Liste von gestern, von den verschiedenen Punkten, wie viele sind, hast du dich erinnern? Du hast sie sogar da. 16 Punkte. Also das sind 16 machtvolle Medikamente, die uns helfen können, die Erscheinungsweise der Tugend zu entwickeln. Sollte in jeder Tempelapotheke enthalten sein, diese Medikamente. Nicht? Jeder Hausapotheke, jeder Notapotheke. Nicht? Gut. Nun, nach dem, was wir bisher gesagt haben, machen Geist ein letzter Zweifel sein. Diesen Zweifel sieht man oft unter den Devotees. Die Devotees hoffen, dadurch, dass sie zum Krishna-Bewusstsein kommen, die Empfänger von Barmherzigkeit zu sein. Grundlose Barmherzigkeit, wie oft gesagt wird. Wir versprechen uns, dass diese Barmherzigkeit Gottes in unser Leben eintritt und uns total transformiert. Und werden glücklich, wenn wir Geschichten hören, wo das der Fall ist. Jagger und Madai zum Beispiel waren sehr unqualifiziert. Sie waren nicht in der Erscheinungsweise der Tugend, sondern Unwissenheit und Leidenschaft ganz stark. Sie trafen auf Chaitanya Mahaprabhu, auf Lord Nityananda, der ihnen seine grundlose Barmherzigkeit erwies, und wurden Devotees. Uns inspirieren diese Geschichten und wir werden von diesen Geschichten angespornt, dass für uns eine Chance besteht. Es wird gesagt, als Jaga und Madai, nachdem Lord Nityananda sie akzeptiert hatten, da zeigten sie Reue. Und es tat ihnen sehr leid, dass sie vorher so scheußliche Tätigkeiten gemacht haben. Und in der Nacht hörten sie ein Kirtan. Einen großen Kirtan am Ufer der Ganga. Sie fühlten sich angezogen und kamen zu den Kirtan und tanzten mit großer Kraft in den Kirtan. Und plötzlich, als sie so tanzten, wurde Lord Chaitanyas goldener Körper schwarz. Es war, als würde eine schwarze Wolke ihn bedecken. Und keiner konnte das verstehen, was da geschah. Lord Chaitanyas goldener Körper war schwarz wie die Nacht. Zur gleichen Zeit konnten ein paar Devotees auf der feinstofflichen Ebene Yamaraj sehen, der auf einer Kutsche herbeigefahren kam. Und sie sahen, wie Yamaraj aus der Kutsche stürzte. Und sie sahen plötzlich, wie Chitragupta, der Sekretär von seinem Herrn Yamaraj, da war und auf der ekstatisch tanzte und Bücher auf Bücher wegschmiss. Ich dachte, was passiert hier? Lord Chaitanya wird schwarz, Yamaraj fällt in Ohnmacht und Chitragupta wirft seine Bücherei durcheinander. Was passiert? Was ist los hier? Lasst mich erklären. Lord Chaitanya, nachdem Nityananda Jagan Mata entschuldigt hatte und seine Barmherzigkeit gegeben hatte, verzieh er auch Jagan Mata und absorbierte das ganze sinnvolle Karma, was in einer schwarzen Wolke kam und den Herrn bedeckte. Deswegen war er schwarz. Und Yamaraj kam herbei zu diesem Kirtan und sah das und fiel vor Freude und vor Rührung, innerer Rührung, ohnmächtig aus der Kutsche. Bang! Weil er sah, dass durch die Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu diesen beiden Sünden dann verziehen worden war. Und Chitragupta, der die sündhaften Tätigkeiten eines jeden Lebewesens aufschreibt, da hat er das alles notiert. Jede kleinste, also ich will euch ersparen, was die Gitarre haben, also das ist nichts zu hören vor dem Frühstücksbazar. Das ist so heavy, dass es einen den Appetit vergibt und die Küche sabotieren würde. Nicht, deswegen wird es nicht hier erwähnt. Das war so heavy, dass es füllte Riesenbücher. Aber all das war... Das konnte jetzt Chitragupta wegschmeißen in hohen Bogen, denn ihnen war das ganze Karma abgenommen worden, Jagan Mata. Severin hat einen großen Ordner hier heute dabei, aber das hättest du nicht unterbringen können in einer Million, also sagen wir 100.000 von solchen Ordnern. Das war so viel Sünde, für das die eigentlich gerade stehen müssten. So, wenn wir das hören, dann denken wir, boah, wäre das nicht schön. Eines Morgens wache ich auf. Um die Dedis ist eine schwarze Wolke für einen Augenblick. Ich bin rein und fein. Alles ist ausgestanden. Ich bin frei von meinen Karmas und so weiter. und dann geht es mit voller Kraft voran. So denkt man manchmal, wenn man diese Geschichte hört. Prabhupada hat erwähnt, wie wir die Barmherzigkeit des Herrn bekommen können. Und Chaitanya Charitamrita, vielleicht wollt ihr das nachlesen, ist eine sehr schöne Passage, Madhya Lila, 19. Kapitel, Text 135. Da sagt er, um sich von materieller Verunreinigung frei zu halten und die Gunst des Herrn erlangen zu können, muss man den aufrichtigen Wunsch haben, dem Herrn dienen zu dürfen. Das ist die einzige Qualifikation, die nötig ist. Nicht um die Gunst des Herrn zu bekommen und somit von materieller Verunreinigung frei zu werden, müssen wir den Wunsch entwickeln, einfach Krishna aufrichtig dienen zu wollen. Wir können nicht ohne diesen Wunsch, ohne diesen aufrichtigen Dienst zu Krishna, können wir nicht hoffen, die Barmherzigkeit des Herrn zu erlangen. Es ist nicht so ein ganz automatischer Vorgang, dass wir eines Tages, sagen wir mal, bumm, fällt uns die Barmherzigkeit auf den Kopf wie eine Birne von einem reifen Birnenbaum, unter dem wir zufällig da hergehen. Nein, nein, diese Barmherzigkeit des Herrn ist nicht zufällig, sondern wir sollten, sondern wenn wir den Wunsch des haben, den aufrichtigen Wunsch, ihm zu dienen. Und das ist eine Sache, wo wir wiederum die Erscheinungsweise der Tugend ganz gut gebrauchen können. Denn wenn wir nicht in der Erscheinungsweise der Tugend sind, was wünschen wir uns dann? Erstmal, dass unsere zerrüttete Psyche vielleicht in Ordnung kommt, ein bisschen Zufriedenheit schmeckt. Dann, was wünscht man sich noch, wenn man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, jetzt wollen wir die peinlichen Wünsche da nicht so direkt erwähnen, das hängt sehr viel mit Leidenschaft, Lust und materiellen Wünschen einfach zusammen. In der Erscheinungsweise der Tugend können wir uns auch die richtigen Sachen wünschen. Das ist ein vierter Grund. Wenn wir so schön geläutert sind, kennt ihr das? Dann wünscht man sich manchmal nur noch, ach, ich wünsche mir nur Krishna. Sind diese vielleicht raren, aber doch Höhepunkte in unserem Leben. Nicht so? In jedem Fall ist es wichtig, die Erscheinungsweise der Tugend zu entwickeln. Nun, um die Erscheinungsweise der Tugend, um eine wirkliche Bemühung zu machen, die Erscheinungsweise der Tugend zu entwickeln und dann hingebungsvolles Dienen anzufangen, ist es wichtig, ein wenig Selbstverwirklichung zu praktizieren. Mit Selbstverwirklichung meine ich hier, dass man sich ein bisschen ins Herz hineinschaut und sieht, wo man wirklich ist. Ich hatte gestern einen Artikel von einem Devotee gelesen, einen sehr nice zweiseitigen Artikel, wo der Devotee den Punkt gemacht hatte, es ist wichtig, dass man sich richtig situiert in seinem Leben, und dazu gehört schon, dass man ehrlich mit sich selber ist und nicht zum Beispiel versucht, jemand zu sein, den man unter Umständen noch nicht ist. Noch nicht. Das kommt bestimmt später. Wir müssen uns richtig entsprechend unserer Natur situieren. Und dazu muss man zum Teil eine kleine Einsicht machen. Wir müssen sehen, wir sind vielleicht nicht so ganz großartig, wie wir gerne sein wollen. Wir sind vielleicht sind noch Eigenschaften da, die wir schon nicht einfach übersehen können. Diese Art von Ehrlichkeit im hingebungsvollen Dienst wird von Chaitanya Mahaprabhu empfohlen für die Devotees im Chaitanya Charitamrita. Es ist sehr interessant, das Lila Chaitanya Mahaprabhus ein wenig hier zu konsultieren. Chaitanya Mahaprabhu ist einmal mit den ganzen Devotees vor dem Rathayatra Wagenumzug, den großen in Puri, in das Gundicha, in den Gundicha Tempel gegangen und hat dort angefangen, Herbie, er hat dort angefangen, den Tempel, den Gundicha Tempel zu reinigen. Der Grund ist so, dass das müsst ihr so sehen. Beim Rathayatra Wagenumzug kommt Lord Jagannath aus dem Tempel in Puri heraus. Das heißt, Krishna verlässt Dwaraka und reist nach Vrindavan. Und in Puri gibt es diesen Park und Tempel, den wunderschönen Gundicha-Tempel, der repräsentativ für Vrindavan ist. Mit diesem Puri-Umzug wird nichts anderes gemacht. Es ist ein Emotional Festival, sagt Prabhupada, wo Krishna, der im fernen Dwaraka ist, gebeten wird, komm nach Vrindavan, komm zurück nach Hause. Und Jagannath geht dann nach Vrindavan und da gibt es dann in Puri eine richtige, so ein Nachbild von Vrindavan, nämlich den Gundicha-Tempel. Dieser Gundicha-Tempel wird das ganze Jahr, das steht das ganze Jahr leer. Und wie es in Indien üblich ist, was leer steht, da sammelt sich Staub und Stroh durch den Wind und die Verwitterungen sind auch da. Gerade Puri, wer schon in Puri war, weiß, dass die Fassaden der Häuser öfters gestrichen werden müssen, weil die salzige Meerluft die Farbe abtrennt. So sieht der Gundicha-Tempel vor dem Rathayatra-Wagen ziemlich verwahrlost und verlassen aus. Lord Chaitanya ist jetzt hingegangen und hat mit den ganzen Devotees den Tempel sauber gemacht. Wird wunderschön beschrieben, wie die Ketten gebildet haben, um die Eimer aus dem Narendra Sarova zu bringen und da über den Altar zu schütten und so weiter. Und dann hat Chaitanya Mahaprabhu einen Wettbewerb gemacht, wer von den Devotees den größten Haufen Schmutz rauslegen könnte. Es wird beschrieben, er nahm sein eigenes Tuch und säuberte den Altar für den Herrn. Und trug den Schmutz eigenhändig nach draußen. Er ist Gott. Er trug das aber eigenhändig nach draußen und machte einen Riesenhaufen. Ich weiß nicht, um wie viele Male er größer war als der Nächste, aber er gewann sozusagen. Und mit diesem Lila machte er einen ganz bestimmten Punkt. Bevor Krishna ins Herz kommt, muss der Schmutz rauskommen. Das ist der Punkt, der auch in unserem Leben da ist. Bevor Krishna in unser Herz kommt, muss der Schmutz da raus. Jawohl. Krishna kommt nicht in ein Herz, wo die schmutzigen Erinnerungen sind. An Hamburg oder an New York oder an Zürich. Eine relativ saubere Stadt, aber auch viel materielle Erscheinungsweisen sind hier, das muss man schon sagen. So weiter. Wenn wir noch diesen Vergangenheitsschmutz in uns drin haben, wie sollen wir denn Krishna, macht es nicht, wenn ihr jemanden besucht, dann wird erstmal sauber gemacht, dass er sich hinsetzen kann. Das fällt mir mal auf, wenn ich die Wohnung unserer Haushälter besuche, wie aufgeräumt das ist. Das blitzt vor Aufgeräumtheit und Sauberkeit und dann kann man sich schon vorstellen, naja, das ist jetzt ein Sonderfall für den Gast. Ja klar, das ist schön. Ja, auch wenn ich gestern kann, im Umsitz schnell den Schreibtisch ein bisschen aufräumt, dass ihr nicht jeder sieht, wie ich hier normalerweise hause. Ja. Menschliche Natur, nicht? Und so, nun, das müssen wir unbedingt machen. Nun, in diesem Zusammenhang erklärt dann Lord Chaitanya den Devotees, was Schmutz ist im Herzen. Bevor du sauber machen kannst, musst du wissen, was du reinigen willst, was du entfernen willst, oder? Wenn du keine Vorstellung hast, ich hatte das einmal, da hat jemand meinen Schreibtisch aufgeräumt und hat die ganzen wichtigen Faxe und so weggeschmissen und die nutzlosen Sachen, die ich schon tausendmal durchgelesen hatte, sauber aufgetürmt. Also das war genau andersherum. Wäre da wichtig gewesen. So, du musst wissen, wenn du das Herz saubern willst, damit Krishna da reinkommt, was du raustun musst. Lord Chaitanya gibt uns eine gute Analogie. Er vergleicht den Schmutz auch mit Unkraut. Wenn ihr einen Garten anlegt, da ist diese Analogie noch zutreffender. Wenn ihr einen Garten anlegt, müsst ihr wissen, dass neben den wertvollen Pflanzen bestimmte Unkrautpflanzen wachsen. Und wenn man diese Unkrautpflanzen weiterhin wachsen lässt, mögen die das Wachstum der eigentlichen Pflanze behindern. Es gibt richtig so grausames Unkraut, das legt sich um die guten Pflanzen und nimmt ihnen die Licht weg und wirkt die somit, bringt die so auf den Boden. So, wenn wir in unserem, im Garten unseres Herzens den Bhakti Lata, die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes, entwickeln wollen, dann gibt es verschiedene Unkrautpflanzen. Die Schafgarbe zum Beispiel. Schafgarbe ist das Unkraut? Nee, das gibt man Schafgarbe. Siehst du? Jetzt hätte ich das Richtige rausgerissen. Schafgarbe ist gut. Eine Heilpflanze sogar. Siehst du? Ich habe keine Ahnung von Unkraut und Pflanzen und hätte das Falsche gemacht. Man soll mich bloß nicht in einen Garten, auf einen Garten loslassen. So ist es auch, wenn der Devotee im Herzen aufräumen möchte und nicht weiß, was Unkraut und was Schafgarbe ist. Also was eine Heilpflanze ist. Was die richtige Heilpflanze ist. Ne? So ist es. So wichtig ist es. Lord Chaitanya sagt, wenn man nicht zwischen der Bhakti-Lata-Pflanze, also dem Krishna-bewussten Pflanze, und den anderen Pflanzen unterscheidet, wird falsch bewässert. Denn die anderen Pflanzen werden genährt, während die Bhakti-Lata-Pflanze eingeengt wird. Lasst uns nun, es werden jetzt 6 Unkrautpflanzen erwähnt, die wir vermeiden müssen, wenn wir Krishna-bewussten Fortschritt machen wollen. Diese 6 Pflanzen sind sehr störend und können unser ganzen Fortschritt machen. Da ist zunächst einmal Nishidachar. Nishidachar heißt ein Verhalten, das sich für die nach Vollkommenheit Strebenden nicht zähmt. Nicht? Heute Morgen hatte ich mit einem Devotee darüber gesprochen, dass es doch vorgekommen ist, dass in unserer Bewegung zum Teil einfach die Devotees sich falsch verhalten haben. Und man sieht, diese Devotees bekommen jetzt die Reaktion auf ihr Fehlverhalten zu spüren. Man muss da sehr, sehr ernst mit sich sein und sehen, dass man falsches Verhalten oder ein Fehlverhalten, was so sich entwickelt, so als Habitus vielleicht, dass es nicht einschleicht. Wir können das vielleicht verbergen vor der Gemeinschaft der Devotees für einige Zeit, aber nicht für alle Zeit. Denn Krishna deckt dieses Verhalten auf. Das heißt, dass Krishna barmherzig zu seinen Devotees ist und alles von ihnen wegnimmt, was störend ist. Yasyaham, Anugrinam, alle Hindernisse werden beseitigt. So, wenn wir nicht ein böses Erwachen erleben wollen in unserem spirituellen Leben, dann sollten wir unbedingt Verhalten, was nicht akzeptabel ist, versuchen freiwillig abzugeben. Entweder wird das denn in einer ziemlich schmerzhaften Operation weggenommen, oder das Verhalten wird uns wegnehmen. Also wir werden aus dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes genommen. Ich habe es immer wieder erlebt, dass es manchmal zum Beispiel die Devotees gibt, die machen einige, die gehen vielleicht ins Kino und sagen im Tempel, ich gehe jetzt kurz auf einen wichtigen Gesundheitsspaziergang und so weiter, aber gehen dann ein schöner Tag wie heute, gibt es jetzt eine Kinoreklame in Zürich, so ein schöner Tag wie heute, wo man bestimmt von ausgehen kann, dass die regulierten Prinzipien mit den höchsten Farben und den höchsten Tönen gebrochen werden. auf Zelluloid oder wie das heißt. Ja. Zelluloid oder wie man das sagt. Nicht so. Solche Dinge mögen die Devotees vielleicht, die mögen ernsthaft sein, diese Devotees. Wir sollten nicht denken, sie sind nicht unernsthaft. Aber hier ist eine Unkrautpflanze gewachsen. Und entweder, das habe ich immer erlebt, erleben die Devotees, dass plötzlich so ein Drama in ihrem Leben losgeht und sie dann aufwachen und denken, holla, jetzt muss ich aber mal aufpassen hier, dass ich wieder die
die gerade Strecke kriegt, die Highway, die Autobahn back to Godhead und nicht auf diesen dunklen Nebenstraßen da herumfahre, nicht? Dass es so ein Erwachen ist. Oder wenn sie nicht vorsichtig sind und diese Unkrautpflanze weiter und weiter kultivieren, immer mehr bewässern, dann macht das so schlimme Wirkungen haben, dass sie schließlich gar keinen Geschmack mehr haben für spirituelles Leben. Und dann ist es nicht mehr so ein wunderschöner Tag wie heute, sondern ein geschmackloser Tag, nicht ohne Geschmack. So, das ist das Erste, wo wir aufpassen müssen. Das Zweite, ganz interessant, heißt Kutinati. Kutinati wird übersetzt von Srila Prabhupada als diplomatisches Verhalten. Ein Diplomat ist nicht ehrlich. Traue niemals einem Politiker, heißt es so schön. Weil der hat ein Motiv und für das Motiv tut der alles. Jetzt stellt euch mal vor, was geschehen würde. Ein diplomatisches Verhalten, wenn man sich diplomatisch so und dann um materieller Vorteile willen nicht ehrlich ist und mit sich selbst und schwindelt und so weiter und so fort. Die dritte Pflanze ist die Pflanze des Jiva Hingsas. Srila Prabhupada übersetzt hier die Pflanze des Tieretötens. Jiva Hingsa hat in Sanskrit jedoch eine andere Bedeutung. Tiere töten ist das Wichtigste und deswegen hat Prabhupada das ganz klar gemacht. Man kann nicht Fortschritte machen, wenn man Fleisch isst zum Beispiel. Jiva oder Hingsa hat, das kommt in einer anderen Erläuterung von Prabhupada zum Vorschein, oder sagen wir mal, kennt ihr das Ahingsa, will ich mal sagen. Ahingsa heißt, was heißt das? Gewaltlosigkeit. Die wörtliche Übersetzung würde heißen, nicht verletzen. Und hat noch mehr eine, normalerweise sagen wir wie Tulsi das, die Gewaltlosigkeit. Nicht? Aber die wirkliche Tragweite dieses Wortes ist nicht verletzen. Nicht verletzen, das wird plötzlich ganz weit, der Begriff. Ich kann jemanden verletzen mit Worten zum Beispiel. Das sagt Krishna zu Uddhava. Er sagt, in dieser Welt gibt es ein Schwert, was tiefere Wunden schlägt als jedes andere Schwert. Das ist die Zunge. Besonders wenn man jemandem nahe steht, also in der Gemeinschaft von Devotees, wir sind uns ja alle, wir leben zusammen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir leben zusammen. Nahe geht es schon gar nicht mehr, wenn man sich das mal so überlegt. Wir leben zusammen. Wir wissen alles über den anderen, auch wenn er morgens nicht so mangel atmet. Kommt, ne? Wir leben hautnah aneinander. Wir essen die gleichen Speise, von der gleichen Küche, jeden Tag. Sehr, sehr eng zusammen eigentlich. Und wenn wir da in dieser Gemeinschaft, wenn man von nahen stehenden schlechte Worte hört, boah, Gerüchte, das tut so weh. Ein Devotee kann alles hören in der Welt. Er kann die ganze Schweizer Presse sagen, Hare Krishna ist ein bisschen unrealistisch. Nicht? Aber das macht ihm nichts aus. Aber wenn es ein nahestehender Devotee sagt, Krishna, oh, du bist ein bisschen unrealistisch in deinem Leben, ein bisschen naiv, oh, tut sehr weh. Weißt, ist die Natur dieses Schwertes der Zunge. Wenn es von einem Nahestehenden gebraucht wird, dieses Schwert, lässt das zum Teil ja, sehr tiefe Wunden, die lange Zeit brauchen, um wieder zu verheilen. So, wir müssen sehr achten, dem Jiva Hingsa ist also das Dritte, dass man andere verletzt. Oder ist, dass man ja die weltliche Profitmacherei, weltliche Bewunderung und weltliche Wichtigtuerei. Wichtigtuerei, schönes Wort. Nicht? Dass man also durch alles sieht, was kann ich da gewinnen für mich, was kann ich da rausziehen. Es
man unbedingt bewundert und anerkannt werden möchte, dass man also alles tut, um einem Turbo-Geltungstrieb zu entsprechen, den man da hat im Herzen, einem Turbo-Geltungstrieb, nicht? Und schließlich weltliche Wichtigtuerei. Die hängen miteinander zusammen. Diese Pflanzen sind alle unerwünscht. Nun, man kann diese Pflanzen, man kann sich darüber hinwegtäuschen. Das ist durchaus möglich. Man kann andere und sich selbst darüber hinwegtäuschen. Aber wenn unser Ziel ist, Liebe zu Krishna zu entwickeln, sollten wir versuchen, uns nicht darüber hinwegzutäuschen, sondern ehrlich zu sein. Wir sollten ruhig ehrlich damit uns sein. Prabhupada sagt dazu, manchmal sehen die unerwünschten Pflanzen genau wie die Bhakti-Lata-Pflanze aus. Sieht ganz genauso aus. Du kannst nicht entscheiden, ob ein Devotee zum Beispiel das alles tut aus Geltungssucht und Geltungstrieb oder um Krishna zufriedenzustellen. Sieht genau gleich aus. Aber es ist ein himmelweiter Unterschied. Ich habe einmal einen Vortrag von einem Devotee gehört. Es gibt in der Biologie so Schlangen, also Biologie, ja, Tierkunde, Biologie, was kann ich? Zoologie. Glaube ich. So Schlangen, Ringelnattern. Die eine Ringelnatter ist total harmlos und die andere so gefährlich, dass den Namen schon hören. Wenn man den Namen schon hört, ist man fast vergiftet. So gefährlich. Das ist ein bisschen übertrieben, aber sehr gefährlich. Die eine Ringelnatter, so wie ein Regenwurm, kannst du spielen, den Kindern geben und so weiter. Ab 5 Jahre, wo sie die Kinder das Leben respektieren können, wenn sie gut aufgezogen sind. Nicht? Diese Ringelnatter, die hat, warte mal, entweder blau-grün-gelb ist die Färbung, sind so die Ringe. Die ist total harmlos. Aber wenn sie blau-gelb-grün die Ringe hat, also nur eine Ringverschiebung ist, dann sind sie total giftig. Gibt es in der Zoologie. Es braucht also einen absoluten Experten, um die Giftige von der Harmlosen zu unterscheiden. So ist es auch manchmal in unserem Herzen. Wir müssen manchmal schon genau schauen, um herauszukriegen, ist das jetzt okay oder ist es nicht okay? Manchmal sind wir die Einzigen, die das wirklich feststellen können. Andere können das nicht sehen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Manchmal kommt es vor, dass Haushälter fragen, was ist Zärtlichkeit in der Ehe und was ist unzulässige Sexualität? Nicht? Und in der Ehe, da kommt es vor, dass der Mann der Frau auf die Schulter schlägt, einfach weitermachen, danke, ja, und dann geht es weiter voraus oder umgekehrt, nicht? Und so weiter. Was ist da sozusagen okay, was ist da menschlich und so weiter? Und was ist schon, wo geht das rein in die, wo es gefährlich wird für unser spirituelles Leben und so weiter? Und die einzige Sache, die man da wirklich sagen kann, das musst du selber wissen. Diese Grenze musst du selber ziehen. Da wird keiner da sein, wird nicht ein spiritueller Meister da sein und sagen, hier ist die Grenze. Oder ein Devotee und so weiter. Das spielt sich ab in der privaten Atmosphäre, wo man sich betrügen kann oder wo man ernsthaft bleiben kann. Nicht? Diese Grenze zu finden, das liegt in dem eigenen Ermessen. So gibt es auch bei uns Situationen, so gibt es auch in anderen Beziehungen, also in anderen Bereichen wollte ich sagen, Grenzen, wo du derjenige sein musst, der die Grenze zieht und sagt, das ist jetzt nicht gut, das ist hier Unkraut und das ist noch richtig. Da muss man selber Verantwortung tragen für sein spirituelles Leben und selber einfach heranreifen zu dieser Verantwortung. Prabhupada drückt es so aus, manchmal sehen die unerwünschten Pflanzen genau wie die Bhakti-Lata-Pflanze aus. Wenn sie dicht neben der Bhakti-Lata-Pflanze stehen, scheint es,
als hätten sie dieselbe Größe und gehörten derselben Gattung an. Aber trotzdem nennt man sie Upashaka. Upashaka heißt Unkraut. Ein reiner Gottgeweihter vermag zwischen der Bhakti-Lata-Pflanze und einer weltlichen Pflanze zu unterscheiden und achtet sehr darauf, sie auseinanderzuhalten und voneinander zu trennen. Er achtet sehr darauf. Ist ein erfahrener Gärtner. Der versteht, hier kommt jetzt Sauerampfer, mal zweiter Versuch. Sauerampfer ist Unkraut? Oder ist hier im Augenblick nicht so weit? Ich bin mir so gut wie sicher, dass Sauerampfer ist das Heavy-Unkraut, nicht? Wenn das tut diese. Was? Ampfer ist das Heavy-Unkraut. Oh, wieder ein Fehler. Also Ampfer, aber da haben wir jetzt, genau, du hast auf Gokula und mitgearbeitet, hier haben wir jetzt eine Autorität, einen erfahrenen Gärtner. Ampfer, das ist so eine schlimme Sache, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das wächst unterirdisch weiter, du machst die Pflanze sogar oberirdisch ausreißen, aber die Pflanze, die weiße Wurzeln, nicht? War das weiß? Genau, also wenigstens einen Treffer habe ich hier. Die weißen Wurzeln gehen unterirdisch weiter und das kann dir die ganze Wiese, die du angelegt hast, verderben. Ampfer. Ich war einmal in meinem weltlichen Leben Kami und da, also klar, aber Gärtner und dann sollte ich einen Rasen machen, der mit Ampfer war. Und ich war so doof. Die hatten sich einen normalen Gärtner erst geholt und der hat es abgelehnt, den Auftrag. Und dann haben sie gedacht, dann wollen wir mal sehen, wer da noch nicht so bewandert ist. Und dann habe ich den Auftrag angenommen. Und das war überall das Zeug. Und so also unterirdisch. Und man musste. Oh, es wurde vorher ein Pauschalpreis festgelegt. Und dann habe ich einfach gesagt, das lasse ich nicht mitmachen und bin einfach weggegangen und habe den Brief geschrieben mit einem so. Das ist zwecklos. Man kriegt das Zeug nicht mehr raus. Weil wenn das sich einmal ab einer bestimmten Phase, richtig, wenn man es nicht frühzeitig erkannt hat, dann ist das überall das. Dann ist das überall und dann ist es fast zu spät. Dann kostet es übermenschliche Anstrengungen, es rauszukriegen. Ampfer. So ist es mit wenn man weiter dieses Unkraut wachsen lässt und sich das wirklich im Herzen verbreitet, wie Metastasen fast, nicht? Und dann überall ist, dann ist es zu spät fast. Dann kann man nur noch das Herz, sagen wir mal, eine Dynamitladung von allen 8 Himmelsrichtungen da rein umgeben und dann hoffen, dass das dann rausfliegt. Aber also so eine Mahak-Reinigung, die fast zu schmerzhaft ist, um sie zu ertragen. Also deswegen muss ein Devotee vorsichtig sein und nicht diese unerwünschten Angewohnheiten kultivieren und so weiter. Das ist ganz wichtig und das möchte ich gerne als Ende deswegen, sagen wir mal, von meinem Seminar heute sagen, dass wir, was wir jetzt gehört haben, sind sehr gute, machtvolle Unterweisungen, doch wir müssen sie anwenden und zur Anwendung bringen und da hat Shyamananda das gemacht, dass er es sehr nice aufgetippt hat, was man praktisch, wo man aufachten muss. Noch nicht, aber das wird bald zugänglich sein. So gut, ich werde hier mal aufhören und sehen, ob Fragen sind. Ich habe noch einen Punkt, aber ich glaube, der kommt raus, wenn die Fragen kommen. Habt ihr zu diesem Punkt irgendwelche Fragen? Also wir müssen ehrlich mit uns selber sein. Vielleicht ist es gut, dass wir diese Vorlesungsreihe noch einmal zu hören oder sagen wir mal die Themen noch mal durchzusprechen mit einem guten Freund oder einer guten Freundin, Devotee-Freund oder Devotee-Freundin, um dann auch zu sehen, wie man selber da damit umgeht. Der Tipp, den ich euch gebe, ist, um zu sehen, wo man selber an fängt an, also ein bisschen. Es ist meistens ein bisschen schwierig, das bei sich selber rauszufinden, wie man in der von den Erscheinungsweisen kontrolliert wird. Es ist deswegen sehr gut, wenn wir ein Feedback kriegen von einem guten Vaishnava-Freund. Aber es muss eine freundschaftliche Ebene sein, weil wir sonst Angst haben vor diesen, sagen wir mal, davor und uns abgelehnt fühlen vielleicht. Wenn man Feedback, oder und jetzt für den guten Devotee-Freund, der gefragt wird, angenommen Krishna Das, ich nehme jetzt mal einen fiktiven Namen, den gibt es nicht in unserem Tempel, kommt an zu Haridas. Warte, Haridas, kannst du mir mal sagen, fällt dir was auf? Also es ging so über die Erscheinungsweisen. Wo meinst du, greifen die bei mir? Sollte Haridas nicht sofort sagen, weil du musst mal ein bisschen vorsichtig sein mit deinem Kontakt zum anderen Geschlecht, denn sonst fühlt sich Krishna Das total heavy, also total gedankenschwer oder so, oder Haridas auch ihm auch nicht sagen, ich denke, du isst sehr viel und kommst sehr spät aus den Federn deswegen. Es ist ganz gut, Feedback zu geben auf dreierlei Weise. Das haben wir einmal in unserer Bewegung gemacht, 1986, glaube ich, ist das einzige Datum, an das ich mich noch erinnern kann. Es ist sehr gut, dem Devotee zunächst einmal zu sagen, was man gut an ihm findet. Aber ehrlich, so ein ehrliches Feedback. Deine Haltung ist sehr, sehr nice. Du willst Fortschritte machen, das kann man schon sehen. Fühlt sich der Devotee angenommen. Als nächstes sollte man ihm sagen, was er weitermachen soll. Du solltest unbedingt weiter deinen wichtigen Service des Sankirtans oder des Predigens oder des Managements machen. Das ist sehr, sehr nice, wie du das machst. Wenn es nice ist. Nicht schmeicheln, aber wenn es nice ist. Und das Dritte, was man ihm sagt, ist, hier in diesem Punkt würde ich etwas verändern. Oder sogar ganz aufhören. Dann ist es leichter, das zu nehmen. Nicht? Anzunehmen für den Betreff, für den Krishna Das, der mal ein Rat war. Die Votis sind sehr, sehr sensibel. Ja, Jonathan Swift. Ja, um die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes zu pflegen, gibt es zwei wichtige Punkte. Regelmäßig hören über Krishna und regelmäßig um gut chanten. Die werden erwähnt. Durch Hören oder Chanten kann die Bhakti-Lata-Pflanze entstehen und wir müssen halt ein bisschen noch sehen, dass wir sie unterstützen, indem wir die Dinge praktizieren, die in der Erscheinungsweise der Tugend sind. So, zum Beispiel hatten wir gehabt Toleranz, Sinnes- und Geisteskontrolle, das Erkennen der Fehler der Vergangenheit, das Vermeiden dieser Fehler und so weiter. Habt ihr sonst eine Frage? Mit zu dem Thema. Lass uns noch mal sehen, ob noch andere Fragen sind zu dem Thema. Ja. Ja. Was ist genau separatistisches Verhalten? Separat heißt getrennt. Das ist ein Verhalten, wo man ein anderes Interesse hat als das Interesse Krishna. Zum Beispiel, dass man seine eigene Liste hat, seine eigene Wunschliste. Das lässt sich wahrscheinlich am Anfang nicht vermeiden. Wir sind ja alles Notleidende, also in der größten Mehrzahl. Wir haben irgendein Problem, was wir lösen möchten durch den spirituellen Pfad. Das ist dann eben. Wenn wir das nur darauf belassen, werden wir, wenn das Problem gelöst ist, wieder weggehen. Wir müssen also entwickeln etwas, wir müssen sehen, dass wir etwas tun können, was im Interesse Krishnas ist und im Interesse unseres spirituellen Meisters. Wenn wir ihn fragen, sehen, kriegen wir meistens Unterweisung, was im Interesse Krishnas ist. Ja? Gut. Dann würde ich gerne, weil die Frage noch nicht gekommen ist, noch etwas sagen. Es ist gut, sich auf dem spirituellen Weg manchmal so ein bisschen zu testen, inwieweit man schon fortgeschritten ist. In Bezug auf Fortschritt in der spirituellen Wissenschaft sollte man sich einem Test unterziehen, um festzustellen, wie weit man schon fortgeschritten ist. Man sollte nach den folgenden Kriterien beurteilt werden. Diese Kriterien sind als erstes, sagt Krishna, Demut. Und als zweites, sagt er, frei sein von Stolz. Habt ihr das Gefühl? Das hängt irgendwie zusammen, hat man das Gefühl, nicht? Dann Gewaltlosigkeit, also nicht verletzen. Dann kommt Duldsamkeit. Dann kommt Einfachheit. Da kommt Aufsuchen eines echten spirituellen Meisters. Man sollte also Kontakt anscheinend haben mit seinem spirituellen Meister. Sauberkeit, Unerschütterlichkeit, nicht sowas wie Stetigkeit auch. Selbstbeherrschung. Dann kommt es wieder, frei sein von falschem Ego. Und so weiter. Ich möchte euch bitten, wenn ich das jetzt am Ende alle vorlesen würde, das würden zu viele Punkte sein, die man sich nicht merken kann. Der menschliche Geist kann sich 3 Punkte gut merken. Also lass uns die mal aufziehen. Demut, frei sein von Stolz, frei sein vom falschen Ego. Die würde ich mal so vorschlagen. Die ersten sind die ersten 2. Demut und frei sein von Stolz und frei sein vom falschen Ego kommt später noch. Ihr könnt es nachlesen, wenn ihr möchtet, im 13. Kapitel der Bhagavad Gita, Text 8 bis 12. Da können wir so testen. Hare Krishna. Gut, Harry, du hattest da noch eine Frage. Ja, da sind wir überhaupt nicht zugekommen. Schade. Da würde ich sehr gerne nächstes Mal mit dem Bhakti Sangha, die Bodhis ein Treffen haben, darüber sprechen. Das Erste, ich will es deswegen ganz kurz machen, das Erste ist, das Programm muss noch bekannt gemacht werden. Viele Freunde Krishnas wissen noch nicht von dem Programm. Wir haben in unserem Sangha-Komitee die Notwendigkeit gesehen, das ein bisschen publik zu machen und haben so einen Artikel rausgebracht, Bhakti Sangha darüber, das kann man da bestellen, da wird das schön alles erklärt, wie das läuft. Das ist ein Artikel, die könntet ihr euch von Gaurabhavini in Heidelberg bestellen. Also zunächst einmal muss eine neue Idee bekannt gemacht werden und es muss verstanden werden unter den Congregational Members, was das ist, Bhakti Sangha. Wie das funktioniert, wie man das macht. Der nächste Punkt ist, dass man diese Treffen machen muss und sie attraktiv gestalten muss, sodass die, sagen wir mal, die Sangha, das heißt Leute, die außerhalb leben und sich für Krishna-Bewusstsein interessieren, von der die Wirksamkeit selber spüren und selber begeistert dafür werden. Nicht? Der nächste Punkt ist, dass man unbedingt diese Servant Leader finden muss, diese, also solche, wir nennen das die Koordinatoren in deutscher Sprache, die Bodhis, die enthusiastisch dafür sind, solche Gruppen zu machen. Wir haben eine fantastische Gruppe in Wiel besucht in der Schweizreise. Super Gruppe. Ein richtiges Devotee-Nest, könnte man sagen. Ne? Krishna-Chandra sieht das auch so. Ein richtiges Devotee-Nest. Fast wie das zweite Balztal. Also das müssen wir jetzt nochmal sehen. Aus dem Balztal sind absolute Größen hervorgekommen. Wisst ihr das? Balztal ist ein absolutes Devotee-Nest. Irgendein Tal. Dieses Tal wird jetzt Universum berühmt werden. Nicht nur weltberühmt, sondern weltberühmt. also auf Universum berufen. Harinam, Shamananda. Viele, wer noch? Dakshinesh, Parameshvara, Indira, Goralila. Nein, nicht ganz. Mandali. Rudrachandra. Rudrachandra, der hat ein Lehmhaus gebaut in Schweden. Ja. 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 Vishwadevi nicht vergessen. Tongavitya, Jatayu, Premananda, Paramananda, also alles. Bestimmt 10, 15 vielleicht. Wir die Faktoren? Sagt die sein. Die müssen sich noch, da müssen sie sich aber noch anstrengen, wenn die da mitkommen wollen. Aber nicht solche. Es ist wichtig, da Koordinatoren zu finden, die diese Treffen auch möglich machen und einberufen. Da müssen die Koordinatoren richtig geschult werden, dass sie nicht zu dominieren sind. Das sind so die ganz praktischen Tipps, die ich jetzt mal empfehlen würde. Aber schön, dass ihr, ich habe gehört, dass ihr es macht, und es ist bekannt, was immer die Schweizer anfangen, das wird, die Schweizer, die Devotees anfangen, wird sehr nice etabliert werden mit der Zeit. Die machen das stetig und mit Plan und dann aber gut. Ich glaube, das wird sehr erfolgreich werden, das Programm. Wir ziehen jetzt schon durch das Predigen, merke ich, in der Schweiz kommen ganz andere Gruppen, so ältere Menschen, die auch ein bisschen etabliert sind, treffen wir. Auch auf Ghana Jakshas Vorträgen sind total so Menschen, die im Gesellschaftsleben etabliert sind, und für die wird es sehr schwierig sein, in einem Tempel zu leben und das da zu praktizieren. Das ist viel natürlicher für die. Die sind zum Teil verheiratet, haben familiäre Pflichten und so weiter. Das ist sehr natürlich, dass die in irgendeiner Weise das Programm irgendwann einmal kennenlernen, wenn sie so weit sind, selbstverständlich. Und dann ziehen wir auch diese nice jungen Leute an, die bestimmt auch erstmal kultiviert werden können im Bhakti Sangha und dann joinen. Später anziehen. Total. Also mir ist beim Predigen in der Schweiz aufgefallen, das ist so ein Nektarland zum Predigen geworden. Die Vodis haben mich gefragt, ja, aber du hast mal in der Vergangenheit so gesagt, die Schweizer sind immer so übermäßig reserviert. Aber ich sehe jetzt, wir sind hier sehr, wir ziehen unglaublich gute Leute an. Also es fällt richtig auf, es ist ein Hochgenuss hier zu predigen, für einen Prediger. Und es liegt auch daran, dass unser Name hier, sicherlich Leute, wir sind noch immer außerhalb des gewöhnlichen, der konventionellen, nicht, aber durch das Communication, also wir haben sehr gute Artikel hier, also vergleichsweise sind wir total gut akzeptiert. Man merkt, dass wenn man an den Grenzen vorbeikommt, wie die Zöllner einen behandeln, mit einem gewissen Respekt, und ja, sie spüren schon, jemand Besonderes kommt, also nicht so ein konventioneller Begast, aber mit einem gewissen Respekt und Freundlichkeit, also hier ist ein absolut gutes Feld zum Predigen. Augenblick, Lord Chaitanya's Mercy. Nicht? Und daran, dass verschiedene Departments, also dass verschiedene Dinge da sind. Das Predigen, dann auch diese Festivalprogramme, die machen so einen guten Ruf unter den Leuten, den jungen Leuten. Die haben uns ja alle mal da irgendwann erlebt auf einem Festival. Die Communications, die Schulprogramme, all das ist wichtig. Und dann natürlich das direkte Bhakti machen, diese enthusiastischen, frischen, jungen Leute, die zum Verbreiten von Mahaprabhus Bewegung so wichtig sind. Also Buchverteilung und so weiter. Es fällt also wirklich auf. Unglaublich. Schön. dann sind wir in ein natürliches Ende, glaube ich, gekommen. Ja, Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol.